Ich lese den Text zur Predigt aus Matthäus 21, die Verse 28 bis 32. Das ist das Gleichnis von den ungleichen Söhnen. Was meint ihr aber? Es hatte ein Mann zwei Söhne und ging zu dem ersten und sprach: Mein Sohn, geh hin und arbeite heute im Weinberg. Er antwortete aber und sprach: Ich will nicht. Danach aber reute es ihn, und er ging doch hin. Und der Vater ging zum anderen Sohn und sagte dasselbe. Der aber antwortete und sprach: Ja, Herr, und ging nicht hin. Wer von den beiden hat jetzt des Vaters Willen getan? Sie sprachen: Der Erste. Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, die Zöllner und Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Denn Johannes kam zu euch und wies euch den Weg der Gerechtigkeit, und ihr glaubtet ihm nicht. Aber die Zöllner und Huren glaubten ihm, und obwohl ihr es sehr saht, reute es euch nicht, sodass ihr ihm danach geglaubt hättet.
Ich bete. Wie gut, barmherziger Gott, dass du mit uns redest. Wie gut, dass wir dein Wort haben, in dem wir lesen können, dass wir studieren können, über das wir uns austauschen und Gedanken machen können. Aber dass wir dabei nicht allein auf uns und unseren Verstand angewiesen sind, sondern dass dein guter Geist es uns aufschließt, dass dein Wort lebendig wird und uns zu Herzen geht. Und darum bitten wir dich jetzt, dass du redest und dass du jeden in seinem Herzen so berührst, wie es für ihn gerade genau richtig ist. Herr, hilf uns, recht zu hören. Amen. Amen. Liebe Gemeinde, hier in der Kirche als auch an den Übertragungsgeräten, diese Geschichte, die Jesus hier erzählt, die könnte sich genauso gut auch heute ereignen. Es gibt wohl kaum ein Gleichnis Jesu, das so zeitlos ist wie dieses. Wer kann sich nicht daran erinnern, dass er als Kind einmal nicht tun wollte, was seine Eltern ihm auftrugen? Ihr Älteren, ihr habt euch vielleicht nicht getraut, Nein zu sagen. Ihr habt nur innerlich gemurrt. Unsere Generation hat zumindest schon zu sagen gewagt: Immer ich, kann das nicht mein Bruder machen? Und heute gibt es sicher manche Kinder, die ihren Eltern schlichtweg sagen: Ich habe keinen Bock, mach das doch selbst. Und wer erinnert sich nicht daran, einmal Nein gesagt zu haben, aber dann ein schlechtes Gewissen bekommen zu haben? Dann hat man es eben doch noch erledigt, was Ehefrau oder Ehemann von einem erbeten hatten. Also, wer hat den Willen des Vaters getan? Der, der zunächst Nein gesagt, aber dann doch getan hat, was erbeten wurde? Oder der ich mach, was du willst, Herr, ganz ehrerbietig gesagt hat, es aber dann nicht getan habt? Was meint ihr? Wer hat den Willen Gottes getan? Der Erste? Mal die Hand hoch. Wer meint, der Erste hat den Willen Gottes getan? Wer meint, der Zweite hat den Willen Gottes getan? Das habe ich fast erwartet. Interessant. Also damit habe ich eigentlich gerechnet, dass die meisten von uns denken, der erst Nein sagt, aber dann doch tut, was gefordert war, dass die meisten denken, der hat den Willen Gottes getan. So heißt es denn auch in den überwiegenden Handschriften. Wir lesen es hier. Sie antworteten: Der Erste. So haben es die Priester und die Ältesten des Volks, mit denen er da im Gespräch war, also auch gesehen. So scheint es zunächst. Aber es gibt eben auch Varianten der handschriftlichen Überlieferungen. Da gibt es eben Handschriften, da steht zum Beispiel die Geschichte genau andersrum erzählt. Da fängt es also an mit dem, der Ja sagt, aber nicht tut, was gefordert ist. Und dann kommt erst der andere. Und genauso gibt es Handschriften, in denen Antworten die hohen Priester und Ältesten der Zweite und meiden dann tatsächlich den, der Ja gesagt hat, aber nicht getan hat, was der Vater wollte. Der habe den Willen Gottes getan. Ja, so gab es im Judentum durchaus Positionen, und die waren nicht selten, dass es unverzeihlich, wirklich unverzeihlich ist, Gott nicht die ihm zustehende Ehre zu geben und ihn als Autorität zu achten, also zu allem Ja und Amen zu sagen, was der sagt. Aber man konnte durchaus die einzelne Forderung auch übertreten. Das war durchaus verzeihlich. Vielleicht aber auch wollten die Gefragten, die anders als hier geantwortet haben, sich selbst nur das Urteil nicht sprechen. Weil sie schon merkten, worauf Jesus abzielte. Wenn sie also sagen, der Erste, so wie es in den meisten Handschriften allerdings auch heißt, aber wer das sagt, der spricht sich ja damit selbst das Urteil. Weil sie haben schon gemerkt, worauf Jesus da hinaus will. Sie sahen sich doch selbst gerne als die, die Gott von Anfang an geehrt, also Ja gesagt hatten zu ihm. Doch gegenüber Jesus sagten sie ja eben nicht Ja. Ihr Ja war bei ihm zu einem Nein geworden. Nein, du nicht. Dir glauben wir nicht. Und so war das ja auch schon bei dem Täufer gewesen, Johannes, an den Jesus dann im Weiteren erinnert. Jesus erzählte auch diese Geschichte, wie immer, wenn er Geschichten erzählt, dazu, um seine Hörer zu einer neuen Sicht zu bewegen, ihnen eine neue Perspektive auf ihr Leben, auf sich selbst und ihre Beziehung zu Gott zu vermitteln. Er wollte sie dazu bringen, ihn doch anzuerkennen als den von Gott Gesandten, der auch ihnen das Reich Gottes, ihnen den Priestern und den Ältesten des Volks, die sich ja eigentlich schon sozusagen als Teilhaber dieses Reichs sahen, ihnen dieses Reich Gottes nahe brachte und eröffnete. Aber sie fanden sich in dieser Geschichte nicht wieder. Nein, sie hatten doch Gott gegenüber nie Nein gesagt. Sie waren doch Ja-Sager. So war ihre Sicht auf sich selbst. Nein-Sager, das waren doch die anderen. Eben die, mit denen Jesus sich immer abgab, die Zöllner und die Huren, die Kranken und die Besessenen, die, auf die sie herabschauten, weil sie sagten, das sind eben solche, die von Gott weit weg sind. Und deshalb erinnerte sie Jesus daran, dass sich viele von denen, auf die sie da so herabschauten, zu Johannes hin auf den Weg gemacht hatten, als der das Volk aufforderte, tut Buße, kehrt um, bereut eure Schuld, wendet euch Gott zu. Und sie hatten sich dort bei Johannes und von Johannes taufen lassen und damit um Vergebung gebeten. Und deshalb auch diese Unstimmigkeit, dass das Gleichnis am Ende nicht so ganz die Schlussfolgerung Jesu mit der Schlussfolgerung Jesu übereinstimmt. Denn am Ende, da merken wir, da geht es ja um solche, die Ja gesagt haben und andere, die beim Nein geblieben sind. Also da hat sich das ein bisschen gewandelt. Nein, da blieben eben die Priester und Ältesten bei. Nein, wir wollen nicht in diesen Weinberg gehen, den du, Jesus, uns zeigst. Das ist nicht der rechte Weinberg. Und deshalb kam ihre Antwort auf die Frage Jesu, welcher der beiden Brüder nun des Vaters Willen getan hätte. Deshalb kann diese Antwort tatsächlich damals so oder so ausgefallen sein, weil das war ihm letztlich Schnuppe. Das war für sie eine Geschichte, die ihnen erzählt wird. Da wird philosophiert und theoretisiert. Aber das hat mit uns doch überhaupt nichts zu tun. Was willst du eigentlich? Sie sahen sich nur als bloße Betrachter, die den Platz im Reich Gottes eben schon sicher haben und die nun ihrerseits darüber urteilen dürfen, wer sonst noch hineinkommt. Und genau diesen gibt Jesus hier so deutlich zu verstehen. Und damit auch uns: jeder ist für sich selbst verantwortlich. Jeder achte auf sich selbst. Jeder muss seine Antwort geben. Jeder muss vor Gott sich rechtfertigen, vor Gott bestehen können, zu Gott seine Antwort finden. Und diese Antwort kann durchaus revidiert werden. Der Stand heute muss nicht der Stand von morgen oder von nächster Woche oder nächstem Jahr sein. Und der scheinbar sichtbare Stand der Dinge muss nicht das sein, was Gott sieht. Denn Gott schaut das Herz an. Wir können einander nur bis vor die Stirn schauen und uns anhand dessen beurteilen, was wir tun. Also was wir vom anderen sehen, was er tut. Aber wir sehen sowieso schon mal gar nicht alles, was der tut. Also ist unser Urteil über den anderen immer äußerst fragil und letztlich fragwürdig. Und das eben deshalb am Ende, was da herauskommt, das liegt eben nicht an uns, sondern das liegt allein in Gottes Hand. Und da werden manche Erste, die vorher die Letzten waren, und manche Letzte werden plötzlich Erste. Aber dazu mehr in meinem Beitrag zum Gemeindebrief. Also wichtig ist, jeder ist für sich selbst verantwortlich. Und wir haben kein Recht, über den anderen zu urteilen, sondern wir werden von Jesus darauf gewiesen, auf uns selbst Acht zu haben. Die Priester und Ältesten aber verstanden diese Geschichte eben als theoretisches Sinnieren und Philosophieren. Wir verstehen überhaupt nicht, dass Jesus sie meint. Sie wollen nicht verstehen. Denn Jesus erzählt diese Geschichte eben so, ohne die, die Ja sagen und beim Ja bleiben. Genauso wie ohne die, die Nein sagen und auf dem Nein beharren. Die kommen hier überhaupt nicht vor. Und er stellt uns, wie den Priestern und Ältesten, eben diese Frage. Wer hat nun den Willen Gottes getan? Der Ja-Sager, der nicht tat, was erbeten wurde, oder der Nein-Sager, der es dann doch tat? Und er fragt dann dich und mich damit. Das ist das, was letztlich dahinter steckt. In wem findest du dich eigentlich wieder? Wer von beiden bist du? Und dazu nun noch zwei Punkte. Der erste Punkt: wer A sagt, muss auch B sagen. Und das zweite: wer B sagen will, muss auch Nein sagen können. Wer A sagt, der muss auch B sagen. Diesen Satz kennen wir alle nur zu gut. Wer sich dafür entscheidet, in ein anderes Land zu ziehen und dort leben zu wollen, der muss die dort gesprochene Sprache lernen und sich mit den dortigen Lebensgewohnheiten auseinandersetzen und sich in sie hineinfinden. Das hast du, wir kennen uns noch nicht, du eben ja kurz vorgestellt wurdest, Enkeltochter von Ingeborg Harms, tun müssen. Nur für dieses eine Jahr einlassen auf diese Kultur, die Sprache lernen, damit man dort mit den Menschen leben kann. Dazu muss man seine Herkunft nicht verleugnen. Man bleibt ja der, der man bis dahin gewesen ist. Wer in ein anderes Land zieht, um irgendwas hinter sich zu lassen, der irrt meistens, weil er sich selbst nämlich mitnimmt. Und wer Höchstleistungssport betreibt und gewinnen möchte, der muss sein Leben danach ausrichten, sein komplettes Leben. Da genügt es eben nicht, seine Disziplin immer wieder zu trainieren und ansonsten so zu leben wie vorher, sondern Ernährung und alles andere muss auf diese Disziplin ausgerichtet werden. Heißt, wer Gott Gott sein lassen will, der richtet eben sein ganzes Leben danach aus. Wer glaubt, dass Jesus ihn mit Gott so in Beziehung setzt, dass er ihn nun Vater nennen darf, der vertraut dann in seinem Leben Gott auch wie einem Vater. der hört auf diesen Vater, der hört auf seine Gebote, der fragt ihn danach geradezu, was er tun soll, wie er leben soll. Der weiß doch, dieser Vater meint es doch gut und das, was er mir sagt, das ist gut für mich. Wer Christ wird, der ist schon eine neue Kreatur. Der wird eben ein neuer Mensch. Und das geht in alle Lebensbereiche hinein. Das beschränkt sich doch nicht darauf, dass wir sonntags hier ein frommes Gesicht machen, aber im Alltag uns so weiter verhalten, wie wir es zuvor getan haben. Das geht in alle Bereiche unseres Lebens hinein, weil die Liebe Gottes unser ganzes Leben mehr und mehr durchdringt und erfüllt. Wer Christ wird, der hört eben nicht nur die Predigten über das Fliegen, sondern der beginnt zu fliegen. Anders eben als die Gänse in der schönen Parabel von Sören Kierkegaard, die Thomas Zapf letzte Woche erzählt hat. Also wer A sagt, der wird auch B sagen. Eigentlich. Denn Jesus hatte das damals schon in der Bergpredigt festgestellt. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Das steckt so drin in uns Menschen, dass wir schnell Ja sagen, dann aber im Verlauf der Umsetzung doch die Konsequenzen scheuen. Vielleicht nicht jeder, aber doch viele Menschen sind Ja-Sager. Sie können nur schwer Nein sagen. Sie wollen doch gerne von den anderen anerkannt werden. Sie möchten doch von den anderen geliebt werden. Sie möchten doch auch ihr Selbstbild behalten, dass sie gute Menschen sind. Und gerade auch in christlichen Gemeinden gibt es sehr viele Ja-Sager. Weil es doch dem entspricht, was uns immer gepredigt wurde. Wenn du ein rechter Christ sein willst, dann erfüllst du gerne die Aufgaben, die Gott dir stellt. Und dann hebst du eben den Arm, wenn nach Helfern beim Gemeindefest gefragt wird. Oder du sagst ja, wenn man dich bittet, den Büchertisch zu übernehmen. Oder du schleppst auch dann noch die Stühle und Tische mit, obwohl du danach dich 2 Tage kaum bewegen kannst. Und dein Arzt dir schon längst dringend davon abgeraten hat. Doch denen, die sich nie zur Mitarbeit bereitschlagen lassen, und die gibt es natürlich auch bei uns, keine Frage. Also denen muss man doch zeigen, wie man als Christ handelt. Doch wer so immer Ja sagt, der wird entweder irgendwann zusammenbrechen oder eher vermutlich eine Aufgabe, zu der er Ja gesagt hat, nicht mehr von ganzem Herzen erfüllen oder sie vielleicht einfach mal ganz lassen. Also Ja gesagt, aber nicht getan. Als junger Mann habe ich da so mein Lehrgeld bezahlt. Ich hatte unserem Jugendpastor und seiner Frau versprochen, in ihrem Urlaub das Treppenhaus zu putzen und den Rasen zu mähen. Als Mieter in diesem Haus war das ihre Aufgabe. Ja, gerne hatte ich schnell auch Ja gesagt, doch dann waren sie weg und die Tage, die flogen nur so dahin. Und ich sage mal, als Schüler, da hat man natürlich auch eine Menge zu tun. Und plötzlich stand ihre Rückkehr kurz bevor. Also wenigstens noch schnell den Rasen gemäht, weil das sah man nun allzu deutlich, dass das noch nicht passiert war. Die Nachbarn gaben schon dabei ihre Kommentare ab. Und ich vermute, dass sie das auch gegenüber dem Jugendpastor und seiner Frau getan haben. Auch wenn die das nie angesprochen haben. Sie mir sogar zum Dank noch ein Geschenk machten. Die Beziehung zu ihnen war nicht mehr so, wie sie vorher gewesen war. Und das ist deshalb mein zweiter Punkt. Wer B sagen will, der muss auch Nein sagen können. Wer ehrlich und fröhlich und konsequent Ja sagen möchte, also dann eben auch das B anschließen, der muss eben auch Nein sagen gelernt haben. Denn die Gefahr ist ja viel zu groß, dass mich alle möglichen Motive dazu verleiten, Ja zu sagen. Eben der Wunsch nach Anerkennung und Liebe. Oder vielleicht auch der Perfektionismus, den ich in mir trage und der Gedanke, dass es sowieso niemand so gut machen kann wie ich. Oder auch die Vorstellung, dass Gott das doch von mir erwartet und ich sonst bei ihm in Ungnade falle, ich mir also so sozusagen seine Liebe verdienen, erarbeiten muss und anderes mehr. Aber eben, dass so nicht das Vertrauen zum Vater und die Liebe, seine Liebe zu mir und die daraus erwachsene Liebe zu ihm, die treibenden Kräfte sind. Und die Gefahr liegt auf der Hand. Man tut das, was man tut, nicht mehr fröhlich, sondern ja, oft nur noch mit zusammengebissenen Zähnen, pflichtbewusst eben, aber freudlos. Und man ärgert sich über die, die scheinbar immer Nein sagen. Und dann schaut man irgendwann auf die auch herab, weil sie das ja aus unserer Sicht, aus meiner Sicht immer tun. Und man hält sich selbst für den besseren Christen. Die müssten eigentlich genauso. Na, die werden mal noch erleben, wenn der Herr wiederkommt. Und irgendwann, dann lebt man nicht mehr das neue Leben. Man genießt nicht mehr die von Gott geschenkte Freiheit, wie der Psalmist sie beschrieb. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Man fliegt nicht mehr, sondern bleibt eingepfercht in einem religiösen Gefängnis, in einem abgesteckten Bereich, so wie die Priester und Ältesten damals oder eben die Gänse in der Parabel. Das Ja findet also keine Fortsetzung. Das A bleibt ohne das B. Die Regeln und Gesetze, sie haben sich verselbstständigt, sie stecken den Rahmen ab. Aber die Beziehung zu Gott als dem Vater nimmt Schaden. Es geht schließlich mehr oder weniger von uns selbst unbemerkt. Sie geht mehr oder weniger unbemerkt verloren. Und man macht sich selbst etwas vor, dass man doch noch in einer guten Beziehung zu Gott lebte. Weil man tut ja alles, was man meint tun zu müssen. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist in dieser Geschichte. Ich finde interessant, dass in dieser Geschichte in keiner Weise der Vater den kritisiert, der Nein sagt. Er nimmt das einfach so hin. Er erträgt das Nein des ersten Sohnes. So wie der Vater im anderen Gleichnis von den zwei Söhnen, ja, es gibt ja noch eins, ein noch etwas umfangreicheres, wie er es da erträgt, dass der Jüngere sich sein Erbe vorzeitig auszahlen lässt und sein Haus verlässt, von ihm weggeht. Doch er hofft dabei, dass der Sohn zurückkehrt. Jeden Tag, so stelle ich mir das vor, so finde ich, klingt das durch in der Geschichte Jesu, in diesem Gleichnis vom barmherzigen Vater, das finde ich ist der bessere Name. Jeden Tag schaut der Vater aus, kommt er vielleicht schon? Er wartet darauf, um ihn dann entgegenzulaufen und um ihn in die Arme zu schließen, um ihn wieder Sohn sein zu lassen. Der erstgeborene Sohn dagegen, der beim Vater geblieben ist, der scheint doch, auch das lese ich da zwischen den Zeilen, der scheint doch eher mit zusammengebissenen Zähnen seine Pflichten im Hause des Vaters erfüllt zu haben, um sein späteres Erbe, um sein Erbe eben dann genießen zu können. Und als der jüngere Sohn zurückkehrt und der Vater für ihn ein Fest gestaltet, da bricht es ja irgendwie frustriert, geradezu wütend aus dem anderen Sohn hervor. Für mich hast du nie einen Ochsen geschlachtet. Er war zwar im Haus des Vaters, aber er war nicht mehr bei seinem Herzen. Gott will keine Kinder, die nur ihre Pflicht erfüllen. Gott möchte Kinder, die selbstbewusst sind und die aus diesem Selbstbewusstsein, also aus dem Wissen darum, wer sie selbst sind, nämlich Gottes geliebte Kinder, die aus diesem Wissen heraus den Willen der Gemeinde, die Wünsche von anderen Christen, von Mitmenschen und auch ihre eigenen Erwartungen, Wünsche durchaus unterscheiden lernen von dem Willen Gottes. Und die dann eben auch Nein sagen können. Oder auch dann, wenn sie eben das, was durchaus eine von Gott gestellte Aufgabe ist, aber nicht für ihre Aufgabe halten, sondern dass dafür auch mal andere zuständig sein können. Gott möchte Kinder, die den Mut haben, ihm auch Nein zu sagen, wenn sie nicht verstehen, warum sie das denn jetzt bitteschön tun sollen. Oder auch, weil sie vielleicht gerade einfach nur müde sind. Oder weil sie den Weg, den Gott sie gehen heißt, nicht begreifen können. Warum Gott? So heißt es doch sehr oft in den Psalmen. So haben Beter schon immer Gott gefragt. Und Gott hielt das und Gott hält das aus. Gott möchte Kinder, die Nein sagen. Ja, selbst auch dann, wenn sie nur tun, weil sie noch zu egoistisch sind und nie ihre eigenen Bedürfnisse im Blick haben. Aber nicht darauf achten, welche Bedürfnisse andere und eben der Vater im Himmel hat. Die aber lernfähig sind. Die merken, es geht ja um die Beziehung zum Vater. Und die deshalb ihre Antwort, vielleicht vorschnell gegebene Antwort, auch wieder überdenken. Und die eben danach fragen, was tut denn dieser Beziehung zum Vater gut, denen eben das vor allem wichtig ist. Denn darum geht es hier. Es geht um die Beziehung zu Gott, um nichts sonst. Nicht darum, dass wir Gott blind gehorsam sind, ihm uns total unterordnen. Das ist das Verständnis des Islam von Gott. Islam heißt ja auch übersetzt nichts anderes als sich unterwerfen. Da ist Allah ein solcher, man könnte sagen, Despot, der nichts anderes erwartet, als dass die Gläubigen einfach tun, was er verlangt, ohne darüber nachzudenken. In der Bibel geht es immer um die Beziehung. Und Beziehung ist immer freiwillig. Liebe kann nicht gefordert werden, sondern sie muss werden, sie muss wachsen. Gott sucht doch die Beziehung zu uns. Er sucht unsere Nähe von Anfang der Bibel an. Adam, wo bist du? Heißt es schon im 3. Kapitel der Bibel. Er sucht unsere Nähe. Er möchte zu uns eine lebendige und liebevolle Beziehung haben. Er sucht unser Vertrauen und er bittet uns darum, dass wir es ihm schenken. Er ermöglicht uns Vertrauen zu ihm durch Jesus Christus. Das Misstrauen, das da in uns da ist. Meisterhaft in dieser Urgeschichte, in diesem Sündenfall erzählt. Könnte es nicht doch sein, dass Gott uns etwas vorenthalten will? Diese eine Frucht? Alles dürfen wir ja, aber das will uns Gott doch wohl, er will uns übervorteilen. Also dieses Misstrauen heilt Christus, das was zwischen uns und Gott steht, räumt Christus aus. Christus bittet uns im Namen seines Vaters, lasst euch versöhnen mit Gott. Und mit Gott versöhnt dürfen wir erleben und dürfen wir leben. Reich erfüllt Leben. Er, der Geist des lebendigen Gottes, der Geist der Auferstehung Jesu Christi, er verleiht uns tatsächlich Flügel. Er lässt uns Gott vertrauen. Und aus diesem Vertrauen heraus seinen Hinweisen und Anweisungen gerne folgen, sie für unser Leben fruchtbar werden lassen. Wir lernen gerne und fröhlich Ja zu sagen, eben weil wir auch Nein sagen können. Amen.